HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Mit Dorothee Meyer-Karwig, Christiane Hillebrand, Martin Maria Schwarz und Nicole Abraham. Heute sprechen wir über den neuen Roman von Monika Helfer, Löwenherz, ihr drittes Buch über ihre Familie, das ihren Bruder diesmal zur Hauptfigur macht. Mit der Erzählung Indigo von Büchner-Preisträger Clemens Setz durchbrechen wir das Gewohnte. Es wird fast, ja, ich möchte sagen, skurril. In unserer Rubrik In eigener Sache gedenken wir mit Briefe aus der Hölle, Aufzeichnungen des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz, der Befreiung des KZs am 27. Januar 1945. Und natürlich haben wir auch wieder ein Kinder- und Jugendhörbuch für Sie. Ursula Posnanski mit Shelter, einem knallharten Verschwörungsthriller. Monika Helfer hat bereits zahlreiche Romane, Erzählungen und Kinderbücher veröffentlicht und lebt mit ihrer Familie im Vorarlberg. Die Österreicherin erhielt bereits den österreichischen Würdigungspreis für Literatur und den Solothurner Literaturpreis und war mehrfach für den Deutschen Buchpreis nominiert. Nach Bagage und Fati, beide stark autobiografisch, hat Monika Helfer nun den Roman Löwenherz geschrieben. Darin geht es um ihren kleinen Bruder Richard.
Genau, und es hat sich eigentlich schon im Roman Fati, in dem Monika Helfer das Leben ihres Vaters beschreibt, stark angedeutet, dass es noch einen Roman über ihren Bruder Richard geben wird, da der sich relativ jung, also mit 30 Jahren, schon umgebracht hat. Und die Hintergründe seines kurzen Lebens, die werden hier beschrieben.
Dorothee Meyer-Karwig, was ist denn diesem Richard passiert, dass er sich am Ende das Leben nimmt?
Also die Familienkonstellation ist ja diese. Monika hat zwei Schwestern und eben einen Bruder, Richard. Und als Richard 5 war, starb die Mutter. Und den Vater hat das seelisch so mitgenommen, dass er sich nicht mehr um die Kinder kümmern konnte. Die Schwestern wurden dann zu Tante Kate gegeben, wo sie zusammen, aber in relativ großer Armut lebten. Und Richard kam zu seiner Tante Irma, die mit einem wohlhabenden, aber blinden Mann verheiratet war. Und Richard hat besonders unter dem Tod der Mutter gelitten und war jetzt halt von den Schwestern getrennt. Und das muss schon einen sehr starken Knacks gegeben haben. Er wird dann Schriftsetzer, privat wird er auch ein relativ guter Maler und ein sehr fantasievoller Geschichtenerzähler, aber er bleibt so ein Sonderling und auch Einzelgänger.
Wo kommt denn jetzt Löwenherz her?
Naja, Richard Löwenherz.
Mhm. Ja, klar.
Er wurde vom Vater so genannt. Aber eben auch ein starker Löwe kann durch Schicksalsschläge so ein bisschen in die Knie gezwungen werden. Mhm. Halt bietet ihm schon erstmal seinen Hund, Schamasch, an dem er auch wirklich sehr hängt. Und dann ein kleines Kind, das in sein Leben tritt. Und das kommt so. Beim Baden im See rettet ihn eine junge Frau, Kitty. Die ist hochschwanger, die rettet ihn vor dem Ertrinken. Und diese Frau hat ein kleines Kind bei sich. Kitty und Richard unterhalten sich dann noch ein bisschen am Ufer. Er bedankt sich und will dann einfach gehen. Doch da ruft sie so hinterher. Und da hören wir mal rein, das liest die Autorin.
Hey, bleib stehen, rief sie. Da hatte er sich noch gar nicht zum Gehen umgedreht. Ich habe nicht deine Adresse und weiß nicht, wie du heißt. Und dann erklärte ihm Kitty, noch kannten sie sich keine Viertelstunde gerade heraus, dass sie jemanden brauche, der auf Putzi 1 aufpasse, während sie im Krankenhaus sei und Putzi 2 auf die Welt bringe. Ob er, weil sie immerhin sein Leben gerettet habe. Er schrieb ihr seine Adresse mit Kugelschreiber auf die Innenseite ihres Unterarms und sie streckte ihm ihren nackten Bauch entgegen und berührte seine Gürtelschnalle und er nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände und das nur, weil es ihm irgendwie logisch vorgekommen sei, das zu tun. Logisch, seufzte ich resigniert. Mehr sei es nicht gewesen, ich schwöre es, mehr war nicht. Ein bisschen mehr war schon gewesen. Kitty sagte zu Putzi, was Richard witzig fand, gib dem Papa ein Bussi. Das kleine Mädchen habe das liebe, braune Gesichtchen emporgereckt und die lieben, schwarzen Augen zugedrückt und er habe sich niedergebeugt und mit seinem Zeigefinger die Lippen des Kindes berührt.
Na und wenig später steht diese Kitty wirklich bei Richard vor der Tür und übergibt ihm ihr Kind Putzi. Das heißt eigentlich anders, aber Richard kennt den Namen des Kindes lange Zeit gar nicht. So bleibt Putzi erstmal bei ihm. Er kümmert sich auch sehr liebevoll um das kleine Mädchen. Während er arbeitet, ist Putzi dann allerdings oft bei Monika, eben seiner Schwester, oder er nimmt sie auch gleich mit in den Betrieb.
Ja, und diese Mutter, die Kitty?
Die kommt nach 3 Wochen wieder und holt Putzi ab, aber nach einiger Zeit setzt sie Putzi wieder bei Richard ab, sagt nicht, wohin sie geht, wann sie wiederkommt, eigentlich so gar nichts. Und Richard nimmt das aber hin, ja, er blüht mit Putzi regelrecht auf. Die beiden leben mit der allergrößten Selbstverständlichkeit zusammen, sind ein richtig gutes Team, kann man sagen.
Alle Arbeit teilten sie sich. Er kochte, sie schöpfte. Er räumte den Tisch ab, sie putzte den Tisch, verwendete dafür ein bestimmtes Tuch und sprühte vorher Fensterputzmittel auf die Platte. Er spülte ab, sie trocknete ab. Er räumte den Geschirrkasten ein, sie die Bestecklade. Er wischte Staub, sie robbte auf einem feuchten Tuch über den Boden. Die Wohnung war sauber, aufgeräumt und roch gut. Er cremte die Schuhe ein, sie polierte sie mit einem Fetzen. Nach dem Aufstehen, Morgengymnastik, Kerze, Brücke. Es durfte gelacht werden. Am Abend, vor dem ins Bett gehen, Zähne putzen und die Kleider schön zusammenlegen. Es durfte gelacht werden. Er überzog die Zudecken, sie die Kopfkissen. Dabei gingen sie gleich vor. Erst stülpten sie den Überzug um, dann fuhren sie mit den Händen in die Ecken, griffen sich die 2 Zipfel an einem Ende der Decke oder des Kissens und streiften den Überzug darüber. Manchmal habe ich sie bei ihren Hausarbeiten beobachtet. Ihre Gesichter waren ernst, die Handbewegungen knapp und präzise. Worte fehlen nur die wichtigen. Putzi konnte inzwischen lesen und schreiben, ein bisschen lesen und ein bisschen schreiben. Bevor sie einkaufen gingen, diktierte Richard den Einkaufszettel. Karotten. Putzi schrieb Kotten. Milch. Ichm. Butter. Utten. Im Supermarkt setzte er sie in den Einkaufswagen und legte die Sachen um sie herum. Er kaufte mehr ein, als sie brauchten, viel mehr, weil es Putzi so lustig fand, wenn sie allmählich zwischen Haferflocken, Reis, Marmelade, Klopapier, Äpfeln, Bananen, Käse und Wurst verschwand.
Richard nimmt diese Putzi ganz wunderbar selbstverständlich in seinem Leben auf und sie scheint sich sehr geborgen bei ihm zu fühlen und will offensichtlich auch nicht zur Mutter zurück.
Aber Dorothee Meyer-Karwick, wie kann das denn sein, dass die Mutter nichts von sich hören lässt? Geht er da nicht zur Polizei, zum Jugendamt? Er muss sie doch irgendwie ausfindig machen.
Ja, heute kann man sich das eigentlich nicht mehr so vorstellen, aber in den 60er, 70er Jahren war das eben ein bisschen was anderes. Man dachte ja auch nicht sofort an Kindesentführung oder Kindesmissbrauch. Richard erzählt einfach irgendeine Geschichte, wie er zu diesem Kind gekommen sei und die Menschen um ihn herum nehmen das so hin. Irgendwann lernt Richard dann eine Frau kennen und lieben, eine Anwältin, die ihn dann auch heiratet und das Kind adoptieren will. Und damit beginnt dann das Unheil, denn jetzt will Kitty ihre Tochter dann unbedingt wieder zurück. Also das kleine Putzi wird diesem Richard regelrecht entrissen. Sein Hund, an dem er ja auch sehr hing, starb schon kurz vorher durch einen Unfall. Und beides, das zieht dann Richard den Boden unter den Füßen weg. Er lebt dann zwar noch 5 Jahre, aber es ist mehr ein Vegetieren und dann bringt er sich halt um.
Das ist eine traurige Geschichte. Gefällt Ihnen denn der Stil?
Ja, gefällt mir sehr gut, weil Monika Helfer eben keine großen Worte macht und gerade dadurch eine besondere Wirkung erzielt. Also beispielsweise wie sie das Verhältnis zwischen Richard und dem Kind in ganz einfachen Worten beschreibt, so sehr sachlich. Das finde ich ganz großartig, weil gerade dadurch spürt man so die Innigkeit der beiden. Und immer wieder greift sie so diesen Vorgang des Schreibens an sich auf. Also sie schreibt, dass sie Passagen ihrem 2. Ehemann vorliest und ihn, der mit Richard auch befreundet war, befragt, war das wirklich so und so. Und dieses Stilmittel finde ich ebenfalls sehr gekonnt, weil sie nie vorgibt, die Beweggründe ihres Bruders genau zu kennen. Dadurch changiert das so ein bisschen zwischen Distanz und Nähe. Es bleiben tatsächlich viele Leerstellen und trotzdem hat man das Gefühl, diesen sehr einsamen Menschen nahe zu kommen. Ich finde, das ist eine sehr berührende Geschichte.
Wie die anderen Geschichten wird auch diese von Monika Helfer selbst gelesen. Sie hat ja eine recht interessante Stimme, eine heisere Stimme. Ist es eine gute Idee, dass sie selbst liest?
Also die Stimme ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Sie ist sehr rau, nicht gerade geschmeidig. Sie hat auch so einen Singsang und ja eben heiser. Aber trotzdem finde ich, es ist eben eine sehr persönliche Geschichte und deswegen möchte ich es gar nicht von irgendeiner anderen professionellen Schauspielerin vorgetragen bekommen.
Das ist auch der Grund, dass das Hörbuch was für Sie hatte, ne? Dass Sie dran geblieben sind und bis zum Ende zugehört haben?
Nicht nur. Also insgesamt hat mir die Geschichte sehr gefallen, eben aufgrund dieses wunderbar einfachen Stils. Und weil es eine Familiengeschichte ist, die auch sehr viel Zeitgeschichte transportiert. Also wir hören in diesen anderen beiden Folgen vom Zweiten Weltkrieg, von der Nachkriegszeit. Und nun erleben wir eben das Lebensgefühl der 60er und vor allen Dingen 70er Jahre bis zum Deutschen Herbst. Und man merkt, das ist eigentlich unser aller Hintergrund. Und deswegen geht es mich auch etwas an. Also ich finde, insgesamt ist es wieder ein großartiger und eben sehr berührender Roman von Monika Helfer.
Monika Helfer, Löwenherz. Die ungekürzte Autorinnenlesung auf 4 CDs mit einer Dauer von fast 5 Stunden ist im Hörverlag erschienen und kostet 20 Euro. Im vergangenen Jahr erhielt der Autor Clemens J. Setz den Büchnerpreis. Vor rund 10 Jahren aber schon begann seine schriftstellerische Karriere. Für den Erzählband Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes hatte er 2011 den Leipziger Buchpreis erhalten. Und im Jahr darauf stand er mit seinem Roman Indigo auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis. Eine der verrücktesten Erzählungen von Setz, die jetzt auch als Hörbuch erschienen ist. Mein Kollege Martin Maria Schwarz stellt Indigo vor.
Was für ein herrlicher, querständiger, skurriler Roman Indigo auch 10 Jahre nach seinem Erscheinen immer noch ist. Und unmöglich weiterhin, das Inhaltliche in wenigen Sätzen einzufangen, weil sich so viele Ideen, Motive, Gedankenströme ineinander verschränken, weil Erzähl- und Zeitebenen sich stets und fast unmerklich verschieben. Und weil es für jeden Rezipienten maximal anspruchsvoll ist, sich in die Gedankenwelt des Clemens J. Setz überhaupt nur hineinzuversetzen. Und genau deshalb ist es eine vortreffliche Ergänzung und Handreichung, dass es dieses Hörbuch gibt. Weil es auf eine sanfte Art Ordnung schafft, einfach zunächst nur durch die Ruhe, die Sprecher Ole Lagerpusch ausstrahlt.
Sie erinnere sich noch gut, sagte Frau Häusler-Zinnbreth, wie sie zum ersten Mal auf das Phänomen aufmerksam geworden sei. Sie habe daraufhin nach Berichten über diese Heime gesucht und sei schließlich auf die Reportage eines belgischen Kamerateams gestoßen, das eines dieser Heime besucht hatte. Die Zustände seien unbeschreiblich gewesen. Die Kinder und ihre Betreuer seien gezwungen gewesen, auf engstem Raum nebeneinander zu leben, hätten an chronischer Erschöpfung, Übelkeit, Migräne gelitten, an Reizbarkeit und großflächigen Ekzemen.
Indigo, so wird die titelgebende rätselhafte Krankheit genannt, von der vor allem Kinder betroffen werden. Von ihnen geht eine geheimnisvolle Strahlung aus, die bei allen, die sich zu lange in ihrer Nähe aufhalten, Kopfschmerzen, Erbrechen und Schwindelfälle auslöst. Diese Krankheit gibt es nicht. Clemens J. Setz hat sie sich ausgedacht, clever ausgedacht, weil er sie auf wissenschaftliche Belege stützt, die er sich mehrheitlich auch ausgedacht hat. Auf dieser kühnen Konstruktion setzt dieser Roman auf. Von dieser Konstruktion strahlt alles aus, der ganze erzählerische Wucher. Da ist eine angedeutete Kriminalgeschichte, weil immer wieder Indigo-Kinder aus einer extra für sie eingerichteten Internatsschule verschwinden und die Ich-Erzählerfigur, der Mathematiklehrer mit dem Namen Clemens Setz, diesem Phänomen nachzuspüren beginnt.
Ja, also vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit mir zu sprechen. Ach mein Gott, sagte Frau Stenitzer und legte eine Hand auf ihr Schlüsselbein. Wir schwiegen. Ich kramte meinen Notizblock aus meiner Tasche. Vielleicht möchten Sie gleich in den Garten gehen? Das Häuschen? Ja, das würde ich gern, wenn das für Ihren Sohn... Ist in Ordnung. Er ist ja jetzt nicht in seinem Zimmer. Wo ist er denn? Frau Stenitzer lachte. Sie wollen also sein Zimmer gern mal sehen, ja? Wie gesagt, gern. Wenn ihn das nicht stört. Oh. Naja... Er ist nicht da, also. In Ordnung. Aber ich meinte, nur wenn es ihm nichts ausmacht, dass fremde Leute in seiner Abwesenheit seinen Privatbereich betreten. Ich bin ja nicht fremd. Und Sie sind bei mir, also ist das okay, meinte Frau Stenitzer.
Es gibt aber noch eine andere Perspektive und für die steht der Schüler Robert, selbst ein Indigo-Kind, der erwachsen geworden und der Krankheit entwachsen bzw. ausgebrannt, seine Sicht der Dinge vermittelt. Und plötzlich hört man über jenen Mathematiklehrer Clemens Setz, dass diesem ein schrecklicher Mord zur Last gelegt wird und dass er vor Gericht freigesprochen wurde. Die Zweifel aber blieben. Zweifel an der eigenen Integrität bleiben aber auch an Robert haften. Nicht zuletzt durch dessen immer wiederkehrenden Gewaltakte oder Fantasien. Wenn es so etwas überhaupt gibt, dann ist das die Grundstruktur des Romans, der aber durchweg aufs Schönste verworren und rätselhaft bleibt, weil Setz immer wieder neue Geschichten hineinfliegt, Science-Fiction-Welten entwirft, plötzlich über die einsamsten Orte auf dieser Welt sinniert, grauenhafte Tierversuche eine Rolle spielen oder auch bloß der alte Topos von Männern, die eben nur Zigaretten holen wollen und dann verschwinden, weitergedacht wird.
Es muss sie doch geben, irgendwo auf der Welt laufen sie alle herum, diese Horden Zigarettenflüchtlinge. Vielleicht ist es ein uraltes Geheimnis der Zigarettenautomaten selbst, ein geheimer Code, den man durch Drücken verschiedener Markenknöpfe eingibt und dann öffnet sich die Box mit einem zischenden hydraulischen Geräusch und gibt einen Gang in die Unterwelt frei.
Von solchen absurd-komischen Einlagen wimmelt es in Indigo nur so. Und weil der Autor seine Szenarien so präzise austüftelt und so gekonnt beschreibt, werden sie zu schriftstellerischen Glanzpunkten in diesem Text, für die allein sich jede Anstrengung dem Ganzen zu folgen lohnt. Und mit diesem Hörbuch fällt das umso leichter, weil der Interpret Ole Lagerpusch das Wichtigste gefunden hat, was für eine solche Aufgabe nötig ist, eine klare Sprechhaltung. Sie ist markiert von einer inneren Sympathie, ja fast einer zärtlichen Zuwendung zu den Figuren, ihren psychischen Wunden und Störungen, woraus sich ein unendlich ruhiger, ja schon cremiger Erzählfluss einstellt. Ohne jede unnötige Aufregung oder Dramatisierung, was einen gehörigen Teil der magnetischen Wirkung dieser Lesung ausmacht.
Ein untrügliches Anzeichen der kälteren Jahreszeit. Jedes Stäubchen, jeden Fleck im ersten Augenblick für ein Käfertier, für eine sitzende Fliege zu halten. Dann die fortgesetzte Enttäuschung, dass es nichts ist. Tröstlich waren nur Erinnerungen. An das eine Mal zum Beispiel, als er beim Spazierengehen auf dem Institutsgelände an einem wuselnden Ameisenhaufen vorbeigekommen und plötzlich von einem intensiven Trost erfüllt worden war, angesichts der Vorstellung, dass er sich eines Tages auf viele, viele winzig kleine Tiere verteilen würde.
Genauso souverän wie Lagerpusch die reinen Erzählpassagen meistert, so brillant sind auch die Dialoge gestaltet. Er braucht nur Nuancen, um die er seine Stimme in Sachen Tonhöhe, Intensität und Tempo verschiebt, um zwei Figuren ein je individuelles Gesicht zu geben.
»Gott sei Dank betreue ich heute keine I-Familien mehr«, sagte Frau Häusler-Zinnbreth. »Das liegt hinter mir. Darf ich fragen, warum Sie damit aufgehört haben?« Sie klappte den Fächer zusammen und legte ihn vor sich auf den Tisch. »Die Mütter«, sagte sie. »Vor allem die Mütter. Das hält man nur eine gewisse Zeit aus, wissen Sie. Aber natürlich waren es auch die Kinder selbst. Dieses Kalte, Distanzierte.« Sie schaute wieder auf mein leeres Glas und fragte zum zweiten Mal. »Sie möchten wirklich nicht noch?« »Nein, danke«, sagte ich. »Was wollten Sie noch über die I-Kinder sagen?« Sie haben sie doch selbst kennengelernt. Nun ja, nur aus der Ferne.
Das ist Können, das sich nicht aufdrängt. Und die Lesung von Clemens J. Setz' komplexen, sich von allen klassischen Normen absetzenden Roman Indigo zu einem Kunststück macht.
Martin Maria Schwarz besprach Clemens J. Setz' Indigo. Gelesen von Ole Lagerpusch. Zwei MP3-CDs haben eine Dauer von 14 Stunden und 6 Minuten, sind bei Roof Music unter dem Label Tacheles erschienen und kosten 20 Euro. Das Hörbuch schaffte es im Januar auf den 5. Platz der HR2 Hörbuch-Bestenliste. Wir kommen zu unserer Rubrik in eigener Sache, in der wir Hörbücher vorstellen, die im HR produziert wurden. Am 27. Januar jährt sich die Befreiung des KZ Auschwitz zum 77. Mal. Die Zahl der dort zu Tode gekommenen wird mit 1,1 bis 1,5 Millionen angegeben. Anlässlich des Jahrestages erschien nun im Verlag DAV, der Audioverlag, das Hörbuch »Briefe aus der Hölle – Aufzeichnungen des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz«, eine Produktion von HR2 Kultur. Dorothee Meyer-Karwick, was sind das für Aufzeichnungen?
Also es gibt ja wenige Menschen, die Auschwitz überlebt haben und die von dem Grauen dort erzählen konnten. Aber es gab auch Menschen, die im Lager ermordet wurden und der Nachwelt dennoch von ihrem Martyrium berichten konnten. Und zwar sind das Mitglieder des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz-Birkenau, die dazu gezwungen wurden, bei den Massenmorden in den Krematorien mitzuhelfen, Leichen wegzuräumen und zu verbrennen und so weiter. Und einige dieser Mitglieder des Sonderkommandos haben ihre Erlebnisse heimlich aufgeschrieben und versteckt. Das war schon sehr gefährlich, also sie durften natürlich nicht erwischt werden. 9 Briefe sind gefunden worden, 9 Kassiber. Der letzte wurde 2017 entschlüsselt und nur einer der 9 hat übrigens die Shoah überlebt. Und Pavel Polian, ein russischer Historiker und Kulturgeograf, hat diese 9 Kassiber als Buch herausgebracht. Die gibt es seit 2019 auch in deutscher Übersetzung. Und zwar ist das Buch bei der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft erschienen. Und der Autor und Musiker Andreas Weise hat nun daraus oder schon im vergangenen Jahr daraus für HR2 ein, ich sag mal, Dokumentarhörspiel gemacht, das nun eben als CD vorliegt.
Wie ist Andreas Weise dabei vorgegangen?
Die KZ-Häftlinge haben aufgeschrieben, was mit den Menschen geschah, also vom Transport in Viehwaggons, den sie ja selber überlebt hatten, bis zum Tod in den Gaskammern und dem, was sie danach mit den Leichen machen mussten. Und Andreas Weiser hat diese Briefe jetzt so geordnet, dass wir den Leidensweg der Menschen, also Männer, Frauen und auch Kinder, miterleben können. Und diese Briefausschnitte werden dann von Schauspielerinnen und Schauspielern gelesen. Das Ganze wird dann sehr sparsam unterlegt mit Musik und Geräuschen.
Ich finde, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Ist denn ein Hörspiel die passende Art, mit diesen Aufzeichnungen umzugehen?
Ja, das Ganze ist ja nicht reißerisch gemacht, sondern das wurde sehr behutsam inszeniert. Und man merkt, oder ich habe das so empfunden, hier sollte nicht in erster Linie ein Kunstwerk geschaffen werden, sondern die heutigen Menschen sollen informiert werden über das, was damals geschehen ist. Und das ist auch sehr im Sinne derjenigen, die die Kassiber geschrieben haben. Denn das war ihre große Sorge, dass niemand mehr übrig ist, Zeugnis abzulegen über das Grauen. Es sind daher sehr detailgetreue, grausige Schilderungen. Da hören wir mal rein.
Wir reißen die Körper von dem toten Haufen los, zerren sie an den Händen, an den Beinen, wie es gerade passt. Es scheint, sie zerfielen deshalb in Stücke. Man zerrt sie über kalten, schmutzigen Betonboden. Wie ein Besen sammelt der marmorne Körper den ganzen Dreck, die ganzen Ausscheidungen, über die er gezerrt wird. Dann werden die schmutzigen Körper aufgehoben und mit dem Gesicht nach oben hingelegt. Erstarrte Augen sehen dich an, als wollten sie sagen: Bruder, was hast du mit mir vor? Nicht selten erkennst du die Körper deiner Bekannten, jener Menschen, in deren Nähe du gerade erst gestanden hattest, bevor sie in die Kammer getrieben wurden. 3 Männer bearbeiten eine Leiche. Einer zieht mit einer Zange die Goldzähne, ein anderer schert den Kopf, der dritte reißt den Frauen die Ohrringe aus. Manchmal strömt Blut aus den Ohrläppchen. Kann ein Ring nicht abgenommen werden, wird er mit einer Zange abgerissen. Danach wird der Körper in einen Lift geladen. 2 Männer werfen die Körper wie Holzscheite dort hinein. Sind 7 Leichen darin, gibt man mit dem Stock ein Zeichen und der Lift fährt nach oben. Oben warten 4 weitere Männer auf den Lift. 2 stehen an einer Seite. Sie tragen die Leichen in die Reservekammer. 2 weitere schleppen die Leichen direkt an die Öfen. Die Körper werden je 2 an der Öffnung jedes Ofens abgelegt.
Ich weiß gar nicht, was ich weiter sagen soll.
Ja, das geht sehr unter die Haut. Oh, es ist wirklich sehr schwer, das sich anzuhören. Aber es ist eben so passiert. Es war eine wirklich monströse Todesmaschinerie, ausgedacht von Menschen, also von Nationalsozialisten, von Deutschen. Neben diesen Schilderungen der Abläufe sind aber auch Zeugnisse dabei, die von einer ungeheuren Kraft und großem Mut der Opfer zeugen. Auch dazu hören wir ein Beispiel, und zwar von einer Frau, die mit vielen anderen nackt an den KZ-Aufsehern und Offizieren vorbei zu ihrer Ermordung geführt wird und die dies zu den Tätern sagt.
Ihr Mörder, Banditen, Schamlose Verbrecher. Ihr tötet uns, unschuldige Frauen und Kinder. Uns, den Unschuldigen und Unbewaffneten, werft ihr jenen Krieg vor, den ihr selbst entfacht habt. Als ob ich mit dem Kind gegen euch kämpfen würde. Mit unserem Blut wollt ihr eure Niederlagen an der Front verdecken. Es ist schon klar, dass ihr den Krieg verliert. Jeden Tag erleidet ihr Niederlagen an der Ostfront. Jetzt könnt ihr treiben, was euch beliebt. Nur wird auch für euch der Tag der Abrechnung kommen. Die Russen werden uns rächen. Sie werden euch bei lebendigem Leib in Stücke reißen. Unsere Brüder in der ganzen Welt werden euch euren Verbrechen nicht verzeihen. Sie werden unser unschuldig vergossenes Blut rächen.
Danach wandte sie sich an die Frau, die inmitten der SS-Leute stand.
Du, Bestie einer Frau, bist du auch gekommen, um dich unseres Elends zu erfreuen? Denk dran, auch du hast Familie und Kinder. Doch bleibt dir nicht mehr viel Zeit, dein Glück zu genießen. Man wird dich bei lebendigem Leibe in Stücke reißen. Auch dein Kind hat, wie meins, nicht mehr lange zu leben. Denkt dran, ihr Banditen. Ihr werdet alles sühnen. Die ganze Welt wird sich an euch rächen.
Und sie spuckte den Banditen ins Gesicht und lief in den Bunker zusammen mit ihrem Kind.
Also wie gesagt, es war diesen neuen Mitgliedern des Sonderkommandos, von denen diese Briefe vorliegen und die bis auf einen in Auschwitz umkamen, sehr wichtig, dass ihre Aufzeichnungen der Nachwelt erhalten bleiben und auch veröffentlicht werden. Und das zeugt ja auch davon, dass sie bei all diesem Grauen und der Todesangst nicht abgestumpft waren, sondern eben Menschen blieben. Und deswegen war es dem Hessischen Rundfunk wiederum, also HR2, wichtig, diese Texte zu veröffentlichen.
Zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar stellten wir das Hörbuch vor Pawel Polian, Briefe aus der Hölle, die Aufzeichnungen des jüdischen Sonderkommandos Auschwitz. Hörspiel von Andreas Weiser mit Wolfram Koch, Robert Galinowski, Martin Engler, Tonio Arango, Patrick Güldenberg, Matthias Buntschuh und Nina Ernst. Zwei CDs, 1 Stunde 37 Minuten, kosten 18 Euro und sind bei der Audio Verlag erschienen. Produziert von HR2 Kultur. Wir kommen jetzt zum Kinder- und Jugendhörbuch, das Ihnen heute meine Kollegin Christiane Hillebrand vorstellt. Es heißt Shelter und ist der neue Roman von Ursula Posnanski, die bereits viele erfolgreiche Jugendromane veröffentlicht hat. Shelter ist ein Verschwörungsthriller, gelesen von Jens Wawritschek und trägt den Untertitel »Es ist deine Verschwörung, aber du bist ihr Opfer«. Christiane Hillebrand, das klingt fast auswegslos. Um welche Verschwörung geht's denn hier?
Ja, Verschwörungstheorien gab es schon immer, gibt es immer wieder. Und in Zeiten von Social Media ist es natürlich sehr viel leichter, Informationen zu streuen, also Fake News unter die Menschen zu bringen. Und in diesem Hörbuch, da geht es um eine befreundete Studentengruppe. Diese Gruppe wagt einen Versuch. Sie will herausfinden, ob und wie es gelingt, eine gut ausgedachte Fake-Geschichte im Netz zu verbreiten und dann eben mal zu schauen, was passiert und wie schafft man das genau.
Okay, und was ist das für eine Fake-Geschichte?
Also das ist also eine sehr verrückte und eigentlich auch erstmal unglaubliche Geschichte. Es geht darum, dass Aliens unsere Erde erobern und einzelne Aliens in der Lage sind, in unsere Körper zu schlüpfen. Und dadurch werden wir dann zum Shelter, also wir geben quasi einem Alien Asyl. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm, denn einem widerfährt dann etwas Gutes. Also man wird selbstbewusster, man bekommt den Job, den man schon immer haben wollte. Also es ist etwas, wovor man keine Angst haben muss. Das Problem ist nur, es gibt auch die Bösen und die fangen plötzlich an, die Guten zu jagen.
Okay, bevor wir näher darauf eingehen, wie das Ganze sich dann entwickelt, wer erlebt denn diese Geschichte? Also wer sind die Protagonisten?
Ja, im Mittelpunkt steht Benny. Aus seiner Sicht wird die Geschichte erzählt. Benny lebt zusammen mit Ferdinand, genannt Nando, und Liv in einer WG. Benny will auf die Schauspielschule, Nando studiert Medizin und Liv Psychologie. Und dann gibt es noch die besten Freunde, die Kunststudentin Daria und Till. Er studiert Rechtswissenschaften, also das sind so die Hauptprotagonisten.
Okay, klingt nach einer ganz normalen Studenten-WG. Und wie kommen die 5 Freunde drauf? 5 Freunde. Eine Verschwörungstheorie unters Volk zu bringen.
Das geschieht aus einer Partylaune heraus. Nach einer Geburtstagsfeier, Nando hatte gerade Geburtstag gehabt und die meisten Gäste sind gegangen und man sitzt noch ein bisschen zusammen. Liv sucht gerade nach einem Thema für ihre Psychologie-Bachelorarbeit. Und ja, und die stößt das dann quasi an. Sie kommt auf die Idee, wie wäre das denn, wenn wir mal so eine Verschwörungstheorie entwickeln. Daraus entsteht dann diese Alien-Verschwörungstheorie und sie kann dann darüber ihre Arbeit schreiben. Dann legen die 50 Fake-Accounts zu und suchen auch noch nach einem besonderen Zeichen. Auch das gehört wohl zu einer Verschwörungstheorie. Dieses Zeichen streuen sie überall. Und da sind sie erstmal auf der Suche und es fällt ihnen plötzlich etwas Brauchbares ein. Und da hören wir mal in das Hörbuch rein.
Am besten finde ich etwas total Bedeutungsloses, warf Nando ein. Irgendein Zufallsgebilde, in das jeder etwas anderes hineindichten kann. Und er hob ratlos die Hände. Gleichzeitig lachte Daya auf. Du hast ja so recht. Und wir haben sogar schon einen Kandidaten. Schaut mal. Sie griff sich eine gebrauchte Papierserviette vom Tisch und hielt sie hoch. Jemand musste sein Glas darauf abgestellt haben, denn auf dem cremefarbenen Zellstoff war ein roter Ring eingetrocknet und schräg rechts oben davon noch einer, der sich mit dem ersten überschnitt. Allerdings musste das Glas zu dem Zeitpunkt schon fast trocken gewesen sein, denn es hatte nur noch einen halbkreisförmigen Abdruck hinterlassen. Ein ganzer Kreis und ein halber, die wie locker ineinander verhakt wirkten. »Das gefällt mir«, stellte Liv fest. »Ich finde es auch perfekt«, schloss Benny sich an, »völlig sinnbefreit. Es könnte alles bedeuten. Ich bin schon sehr gespannt auf die Theorien, die es dazu geben wird, falls wirklich jemand auf unsere Story reinfällt. Wollen wir wetten?«
Und dann fangen sie noch in der Nacht an, diesen Doppelmond im Netz zu verbreiten, aber auch in der Stadt auf Plakate zu sprühen, auf Zebrastreifen, also überall zu verteilen. Ja, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert sogar besser, als die fünf am Anfang gedacht haben. Denn es ist nicht nur so, dass es erstmal viele Follower gibt, dass das Ganze glauben und weiterverbreiten, sondern die Geschichte verselbstständigt sich. Also es fangen auch andere an, sich die Geschichte zu eigen zu machen und die Theorie weiterzuspinnen. Und da heißt es dann plötzlich, dass es eben nicht nur Shelter gibt, sondern auch Captures. Und diese Captures wollen nur Böses und man muss sie bekämpfen. Und in den sozialen Medien wird dann Benny als ein solcher Capture hingestellt und damit wird er zur Zielscheibe für die, die das Ganze dann doch viel zu ernst nehmen und er gerät regelrecht in Gefahr. Und es passiert plötzlich Merkwürdiges, also eines Nachts zum Beispiel, da reißt Benny etwas aus dem Schlaf.
Da war es wieder. Ein Geräusch, als würde jemand von außen an sein Fenster klopfen. Allerdings lag die Wohnung im dritten Stock, also warf wohl eher jemand Steinchen gegen die Scheibe. Tock, tock, tock. Nein, das war ein Klopfen. Und jetzt ein neues Geräusch. Ein Ton, der Benny bis ins Mark traf. Wie von einer sanft gestrichenen Cello-Saite. Er verebbte. Dann erklang ein neuer Ton. Der erste war höher gewesen, der zweite tiefer. Benny saß aufrecht im Bett. Sein Herz raste. Es gab keine Grüße aus dem Jenseits. Oder doch?
Das klingt super spannend. Bleibt das denn über die 12 Stunden Hörzeit auch hinweg so spannend?
Also spannend an vielen Stellen, ja, aber dann auch sehr konstruiert. Und das Ende, das ich jetzt natürlich nicht verraten möchte, das ist sehr enttäuschend, finde ich. Ich habe ehrlich gesagt schon nach 7-8 Stunden so gedacht, eigentlich müsste das Ganze jetzt aufgelöst werden. Und ich war wirklich gespannt, wie das Ganze zu Ende geht. Aber dann wird es immer konstruierter und es nimmt eine Wendung, die ich persönlich, ja wie schon gesagt, sehr enttäuschend finde. Ursula Posnanski wird hier auch sehr belehrend und sie moralisiert regelrecht. Also diejenigen, an die man sich mit der Verschwörungstheorie wendet, die man sozusagen an der Nase herumführen möchte, das sind die Esoteriker, die Impfgegner, Menschen, die glauben, dass es noch etwas anderes gibt als die Schulmedizin. Das wird alles so in eine Ecke gestellt. Also da werden sie als Verschwörungstheoretiker wirklich in einen Topf geworfen. Und ich finde, das schadet dieser Geschichte, die im Grundsatz ja ein ganz tolles Thema aufgreift. Das hat für mich einen sehr negativen Beigeschmack, finde ich.
Jetzt sollten wir aber nochmal über Jens Wawritschek sprechen,
ja,
der die ungekürzte Lesung ja auch spricht. Wie gefällt er Ihnen?
Also den finde ich ganz hervorragend.
Habe ich mir gedacht.
Und ja, wir wissen ja alle, dass er ein sehr vielseitiger und flexibler Sprecher ist. Aber ich finde hier auch ganz besonders faszinierend, wie er es schafft, nicht die einzelnen Personen eben zu spielen, zu imitieren, sondern er schlüpft quasi in sie rein. Er verkörpert sie so überzeugend, dass man meint, das ist wirklich seine Stimmlage. Also er schlüpft in die Rollen und macht die Stimmen zu seiner. Und egal ob Frauenstimme, Männerstimme, das klingt nie gekünstelt. Und wie wir auch eben in der zweiten Szene gehört haben, schafft er es auch, die Spannung zu vermitteln. Also ihm habe ich wirklich über die gesamte Zeit sehr, sehr gerne zugehört.
Ursula Posnanski, Shelter. Es ist deine Verschwörung, aber du bist ihr Opfer. In der ungekürzten Lesung mit Jens Wawritschek auf einer CD mit einer Dauer von 11 Stunden und 59 Minuten. Das Hörbuch ist für alle ab 12 geeignet und ist bei der Hörverlag erschienen und kostet 20 Euro. Das war die Hörbuchzeit für heute. Einen schönen Samstag weiterhin wünschen Ihnen Dorothee Meyer-Karwig, Christiane Hillebrand, Martin Maria Schwarz und Nicole Abraham.